Meine Damen und Herren, Herr Bekan hat ja bereits die Einleitung gegeben, dass es sich um Übersetzen und um Menschen handelt. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass diese Wörter Übersetzen und Dolmetschen in dem Sinne, wie man sie heute verwendet, ungefähr in dem Sinne nicht älter sind als zum Beispiel die Wörter Translat, Translation und Translatieren als Verb. Zumindest belegt bereits in der Mitte des 15. Jahrhunderts, allerdings von Schweizer Autoren. Immerhin, ich finde gerade, translatieren ist ein so schönes Wort, dass man es eigentlich einführen sollte. Über die Grenzen und Begrenzungen dessen, was damit gemeint ist, möchte ich heute dann vielleicht etwas sagen. Scheint mir deshalb nötig zu sein, weil man sich ja nun schon seit vielen Jahrzehnten und wahrscheinlich noch viel, viel länger in der Zukunft darüber streitet, wie eigentlich Übersetzen, Dolmetschen zustande kommen können und was man darunter verstehen soll. Ich weiß nicht, ob ich sehr falsch liege, wenn ich behaupte, dass der Streit um die Art, wie man übersetzen soll, schon im Paradies zwischen Adam und Eva begann. Eigentlich erstaunlich, denn in der damaligen Zeit, wo die Menschen noch vollkommen waren und die Sprache auch vollkommen, hätte es eigentlich ja keine Missverständnisse geben müssen. Zumal ja die Beteiligten an dem Gespräch sicherlich sehr hochkarätig waren. Denn Gott Elohim war sicherlich in der Sprache genauso vollkommen wie in dem übrigen Tun. Und der Teufel, glaube ich, hatte sicherlich schon in der Schule eine einzige Rhetorik, sodass es eigentlich hätte funktionieren müssen, was die beiden vorhatten, und trotzdem ist es schief gegangen. Wir wollen mal sehen, wie weit denn Übersetzen und Dolmetschen jetzt heute eigentlich funktioniert und welches die Grenzen sind. Grenzen kann man auf zwei Seiten, oder von zwei Seiten sehen, entweder von außen, wie weit es denn geht mit etwas, wo die Grenzen sind, wo etwas aufhört, oder von innen, welche Schwierigkeiten es im Inneren denn gibt, welche inneren Grenzen vorliegen. Dazu möchte ich vielleicht etwas sagen. Mir fiel nämlich, als ich gefragt wurde, ob ich hier einen Vortrag halten wollte, ein Erlebnis ein, das ich vor etlichen Jahren einmal in Indien hatte. Ich stand eines Morgens im sagen wir Vorhof meines Hotels und sah, davon bin ich überzeugt, eine Schlange durch das Gras sich schlängeln. Ich erzählte das dann später dem Hotelbesitzer, das war der Vater eines Kollegen von mir, denn Sie können sich vorstellen, und das gehört mit zu meinem Vortrag, ein Europäer, Westeuropäer, der nach Indien kommt, hat ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie dieses Land aussehen mag. Vor allen Dingen, dass es sehr, sehr viele Schlangen gibt. Sicherlich auch in den Hauptstraßen der Hauptstädte, denn das hört man ja immer wieder von Indien, dass Schlangen und Kühe das Wichtigste dort sind. So war ich natürlich aufgeregt. Und Schlangen sind natürlich sehr gefährlich, das muss man auch dazu sagen. Wir kennen vielleicht noch Blindschleichen, die gar keine sind. Keine Schlangen meine ich, oder Ringelnatter, die nicht giftig sind, aber dort gibt es ja dann die Kobra zum Beispiel. Und mir hatte gerade noch der Direktor des Goethe-Instituts in Delhi kurz vorher erzählt, wie man fündig geworden war auf dem Terrain des Goethe-Instituts. Dort hauste nämlich, wie man feststellte, eine Königskobra. Die sind dann etwas größer, die gehen einem, wenn sie sich aufrichten, so ungefähr fast auf Augenhöhe. Und er erzählte dann, wie man damit fertig geworden ist, ganz einfach. Man holte einen Fachmann, auf Deutsch Schlangenbeschwörer, und der hat sie dann mitgenommen für seinen Beruf. Also, ich sagte also, wie gesagt, mit all dem, was man so im Hinterkopf hat und was man fühlt und spürt über Schlangen und so weiter, meinem Bekannten, ach, gestern habe ich da eine Schlange gesehen. Und er sagte, ja, da müssen wir nachschauen, rief zwei Hotelangestellte und sagte, schaut doch mal schnell nach, ob da die Schlange noch da ist. Und die beiden gingen, es war ein relativ hohes Gras, gingen dann, um die Schlange zu suchen. barfuß. Also von Schlangenbissen und Cobra-Gift hatten sie offensichtlich sehr wenig gehört bisher, oder jedenfalls glauben sie nicht daran. Dieser Unterschied also zwischen dem Deutschen, der da glaubt, das ist sehr gefährlich und das muss man also mal sagen und nachprüfen, und dem indischen Verhalten, naja, wollen wir schauen, ob da noch was ist, vielleicht läuft da irgendwo oder so etwas herum, der ist doch, glaube ich, sehr groß. Ich möchte diesen Satz, den ersten Satz, und könnt ihr das mal abdecken, ja? Naja, gut. Diesen Satz, gestern habe ich eine Schlange gesehen, einmal zu einem Anfang stellen. Das ist ein ganz einfacher Satz und es ist gar nicht schwierig, den zu übersetzen. Zum Beispiel ins Hindi. Kann jemand von Ihnen Hindi? Ich bräuchte gerne jemanden. Schade. Na gut. Also, dann mache ich mal das zweite auf. Auf Hindi würde das. So heißt. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt keine Standardumschreibung in das lateinische Alphabet, aber so ungefähr können Sie raten, was da wohl steht. Was in der Klammer steht, das ist nun für mich ein Erinnerungszeichen, das lassen Sie weg. Wenn Sie den Satz jetzt sehen, dann sehen Sie, Karl heißt gestern, Mann heißt ich, Kind heißt eins. Und DK ist gesehen. Also haarscharf, sehr gute Äquivalenz. Besser geht es gar nicht. Sollte man meinen, nicht wahr? Und damit ist es eigentlich schon mit dem Satz zu Ende, denn das ist perfekt übersetzt worden. Und mehr kann man nicht mehr machen, oder? Wollen wir schauen. Denn Karl heißt gar nicht gestern. Steht in jedem Wörterbuch auch drin. Aber eigentlich heißt Karl nur der nächste Tag von heute aus. Also gestern oder morgen. Ich habe zufällig letzte Woche noch einen Vortrag gehört, dass Kinder unter 3 Jahren die beiden Wörter noch nicht unterscheiden können in ihrem Gebrauch. Also kann heißen gestern oder morgen. Das wird sich erst dann herausstellen, wenn man den ganzen Satz gehört hat oder gesagt hat. Denn am Verb am Ende zumindest spätestens merkt man, dass es sich um ein Perfekt handelt. Das Wort Schlange, Sa, hat sicherlich eine ganz andere Konnotation als Schlange im Deutschen. Das wollte ich vorhin mit dieser kurzen Episode andeuten. Für einen Inder ist die Schlange doch schon ein ziemlicher Mittelpunkt des Lebens, denn vor allen Dingen wegen der Mythologie und damit auch der Religion. Schlangen kommen da zuhauf vor. Allerdings sind das dann wirklich auch Kobras, die dann normalerweise vielleicht auch nicht einmal sagt, das ist so das Allerweltswort sagen, sondern Nag, das kennt ihr vielleicht aus anderen Texten, Schlange. Aber immerhin, es hat eine ganz andere Konnotation. Es hat einen Hintergrund, der mythisch-religiös ist und der auch heute noch bei sehr vielen ihn dann durchaus, sagen wir einmal, lebendig ist, eine Rolle spielt. Also ist die Äquivalenz auf der nicht-sprachlichen Ebene, darauf will ich hinaus, doch wahrscheinlich nicht so gut wie auf der sprachlichen Ebene. Noch einmal zurück zur Sprache. Ich möchte mich im Wesentlichen auf die Sprache konzentrieren, also oder beschränken, wenn Sie wollen, aber das andere, das ist eben das, was mitläuft und da laufen auch irgendwo die Grenzen dann. Ich habe vorhin ein Wort mit Absicht überschlagen, das ist nämlich das dritte Wort, ne, mer, ne. Ne ist eine Postposition, eigentlich ein Instrumental. Also es heißt gar nicht, ich habe eine Schlange gesehen, sondern, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen sollte ins Deutsche, bei mir, durch mich oder sowas ähnliches, von mir ist etwas zu vage, ist eine Schlange gesehen. Es ist kein Passiv, ja, wie im Deutschen zum Beispiel, durch mich wurde die Schlange gesehen oder so etwas. Das ist absolut kein Passiv, das gibt es auch und das lautet dann anders. Sondern das ist das, was man in der Linguistik Ergativ nennt. Ergativsprachen sind seltsame Sprachen, über die ganze Welt verteilt. Ich weiß nicht, ob Sie damit bekannt sind. Eine typische Ergativsprache zum Beispiel wäre das Georgische oder noch näher bei uns das Baskische. Das sind Sprachen, bei denen die Welt einfach umgedreht ist. Wo im Deutschen das Subjekt steht, steht da eben ein Ergativ, heißt der Kasus dann. Das kann sein ein Instrumental, es kann auch sein ein Lokativ, und wie im Baskischen zum Beispiel ursprünglich. Und da, wo das direkte Objekt im Deutschen steht, da würde dann das Subjekt sein. Also die Schlange, gesehen von mir durch mich, ohne dass es ein Passiv ist. Diese Sprache, nun, und das ist die Frage, die ich an Sie eigentlich habe, die können wir vielleicht nachher diskutieren. Diese Sprachen, wie gesagt, lassen sich nicht in irgendeiner Weise äquivalent umsetzen in der Struktur, denn sie ist eben völlig anders. Sie ist nicht nachvollziehbar, etwa mit der deutschen Sprache. Aber, und das ist jetzt das Problem, ich habe noch nie einen ärgerlichen Sprecher kennengelernt, zum Beispiel unter den Basken, bei den Indern, der sich darüber den Kopf zerbrochen hätte. Für sie ist das nicht nur das Normale, sondern sagen, ja natürlich, nicht wahr, ich ist das Objekt und die Schlange ist das Objekt und fertig. Kann es ja eigentlich dann strukturell nicht sein, wenn wir von unserer Sprache ausgehen. Die Leute denken nicht anders, und Inder schon gar nicht, denn hier kommt noch etwas hinzu. Diese Ergativkonstruktion im Hindi gibt es nur im Perfekt, nicht im Präsens. Im Präsens gibt es eine normale Struktur, genau wie ich habe eine Schlange gesehen, mit Subjekt und Objekt. Als Sprecher lernt man die Sprache natürlich nicht auf der Universität, sondern zu Hause und damit eben nicht bewusst die Struktur, sodass man am Ende doch nicht denkt, das müsste anders sein. Eigentlich müsste das habe ich im Sommersemester hier einmal in der Vorlesung versucht, eigentlich müsste nämlich, wenn die Struktur der Sprache irgendwie Einfluss nimmt auf das Verhalten der Menschen, müsste nämlich etwas Besonderes herauskommen, nämlich eine Sprache, die keine Objekte hat, keine direkten Objekte hat. Also nicht eine Sprache, die wie die Aktivsprachen, das Deutsche zum Beispiel, dominant sind, ein Subjekt, das den Rest des Satzes dominiert. Ja? Ich liebe dich. Du kannst nichts dagegen machen. Das ist einfach so. Sie können sich das einmal vielleicht durch den Kopf gehen lassen. Ich bin nicht sicher, in was wir machen. Es gibt einen deutschen Ethnologen in Mexiko, Südmexiko, Carlos Leckersdorf, der behauptet ja, dass die Sprecher, das ist ein neuer Stamm, bei dem er arbeitet, die Sprecher hätten daraufhin auch ein ganz anderes Verhalten. Sie haben nämlich zum Beispiel kein Strafrecht. Wenn man kein Objekt hat, kann man niemanden bestrafen. Das ist ganz einfach. Wenn es denn so ist. Aber gut, wir wollen mal sehen, ob wir noch etwas mehr herausholen können. Wenn wir noch eine etwas aufmachen. Das ist jetzt also Original-Hindi-Schrift. Das sieht jetzt etwas komisch aus, ja, ganz fremd, aber im Grunde genommen, glaube ich, kann man das auch lernen. Hier passiert auch wieder etwas Seltsames, aber das geht nur die Linguisten an. Sie wissen nämlich nicht, wie sie die Sprache, die Schrift analysieren sollen. Ist das nun eine reine Konsonantenschrift oder ist es eine Silbenschrift? Man kann es nicht entscheiden. Denn zum Beispiel der erste Buchstabe, die hängen ja alle von der Leine herunter gesehen. Der erste Buchstabe ist ein K. Also das A gehört mit zum Buchstaben sozusagen dazu. Also K-A-K, also eine Silbe. Andererseits werden die Vokale ganz minutiös und viel besser als in der lateinischen Schrift bei jedem Konsonanten angezeigt, was dazu zum Beispiel in dem ersten, in dem zweiten Wort, das ja nur einen Buchstaben hat, das ist ein Ma, und was dann da oben noch dranhängt, das ist dann der Vokal, nämlich ein offenes nasales E, ein halbdiphthongisches. Das heißt also, es wird sehr genau beschrieben, was da ist. Gut, Aber was wichtiger ist für mich, ist Folgendes. Diese Schrift ist in Indien uralt, Nordindien uralt, und in ihr sind die alten Epen, Mythen und religiösen Texte aufgezeichnet. Nämlich in dem Altindischen, was man Sanskrit nennt. Man sagt immer, wenn man vom Altindischen spricht, Sanskrit. Das Sanskrit ist eine Möglichkeit, nur das ist, Sanskrit heißt zusammengemacht. Das ist also nur die literarische Kunstsprache. Ich komme nochmal darauf zurück. Ja? Aber ist egal. Jedenfalls, jedem, der diese Schrift sieht, hinten wieder in der, der sie lernt, hat natürlich wiederum die Mythologie und die Religion im Kopf. Ja? Anders als hier zum Beispiel, ob die Bibel nun bei uns in lateinischen Buchstaben geschrieben ist oder ob sie es anders wäre. Wir haben keine Tradition, die lateinische Schrift mit religiösen Texten verbindet. Für den Inder ja. Wo ist die Grenze jetzt in der Äquivalenz, wenn diese Konnotationen eine Rolle spielen, mitspielen? Wie viel und wie wichtig das ist, werde ich Ihnen gleich aufzeigen. Ich möchte noch einmal kurz zu dem Satz als solchen zurück, dieses eingeklammerte Kopf, der ist auch eine Postposition. Wenn wir annehmen, dass die Schlange hier das Subjekt ist in der Struktur, die ich Ihnen vorgeführt habe, dann müssen wir jetzt enttäuscht werden, denn dieses Ko bezeichnet das, was man im Deutschen vielleicht einen Dativ nennen könnte. Das heißt, dieser Satz hat weder ein Subjekt noch ein direktes Objekt. Also die Sprache ist doch sehr, sehr fremd. Äquivalenz auf der sprachlichen Ebene ist nicht. Auf der, sagen wir mal, emotionalen Ebene, mystisch und religiös und so weiter, hier gibt es auch keine Äquivalenz. Es ist ziemlich weit entfernt von dem, was wir normalerweise haben, wenn wir speichern oder Gesprochenes hören und so weiter und verstehen wollen. Es gibt noch einen Unterschied, das zeigt er auf. Ich habe Ihnen den Text noch einmal aufgeschrieben. Diejenigen hier, die also Arabisch können, Arabisch lesen können, ja, die bitte ich um Entschuldigung, mein Computer gibt nichts Besseres her als das. Ja. Das ist also also für Inder ist es sehr hässlich, diese Schrift. Und man verwendet sie möglichst nicht. Selbst wissenschaftliche Texte werden heute immer noch in Nastaliq geschrieben und dann im Steindruck vervielfältigt, das heißt handschriftlich. Und die Handschrift sieht etwas anders aus. Hier haben wir bei der ersten Schrift, der indischen Schrift, die läuft wie die lateinische von links nach rechts. Das arabische bekanntlich von rechts nach links. Und das liegt auf einer Linie und hängt nicht herab von einer Linie, aber diese Handschrift, die man, wie gesagt, viel lieber verwendet, die steht nicht auf einer Linie, sondern die einzelnen Abschnitte, also zum Beispiel Konsonanten, Wörter oder auch eventuell Silben, stehen auf einer schrägen Linie, die immer wieder auf einer Ebene landet. Beide haben wir nicht. Machen Sie nicht, aber ich will Ihnen das nochmal ungefähr vorführen. Das würde dann besser so aussehen. Das werde ich versuchen. Sie sehen, das liegt nicht auf dieser Linie, sondern das S fängt hier an und hört da auf, links von rechts oben nach links unten, dann kommt das Alef und so weiter. Also der zweite Teil des Wortes Schlange, der fängt auch hier oben an wieder und läuft wieder nach unten aus. Das sieht schön aus. Mein Schreiber. Der Unterschied aber ist noch viel größer, denn das ist nun eben die Schrift des Koran. Ja? Also so schreiben, das ist das Muslime, Musulmanen sagen die Inder, also Muslime, bleiben wir dabei, die schreiben die zweite Möglichkeit. Und die Hindu schreiben die obere, die erste Möglichkeit. Und das ist schön streng getrennt worden. Es gab eine Zeit, zu britischen Zeiten, Da versuchte man das Ganze möglichst ähnlich zu interpretieren. Gandhi zum Beispiel hat noch dafür plädiert, dass man das Ganze Hindustani nennen sollte, also das, die persische Version von Indisch, also die indische Schrift schlechthin, ist damit aber nicht durchgedrungen. Die Religion war zu stark. Und als dann die Briten abzogen, da wissen Sie ja, da haben gerade die Muslime heftig dafür plädiert, nicht nur, dass ihre Religion anerkannt bleibt und ihre Schrift, sondern dass auch politisch ein Unterschied gemacht wird. Und so entstand eben Pakistan. Pakistan, und es geht noch weiter. Die Sprache, die hier in diesen beiden Sätzen dargestellt ist, ist absolut identisch. Der einzige Unterschied liegt allmählich immer stärker darin, dass die Muslime versuchen, neue Bildungen von Wörtern aus dem Persisch-Arabischen zu holen und die Hindu aus dem Altindischen. Sodass also die Sprache heute, beiden Sprachen heute, sich wirklich zu zwei Sprachen auseinander dividiert haben. Aber eigentlich müsste man sagen, Hindi und Urdu ist eine und dieselbe Sprache, nur Hindi nennen diese Sprache, also Hindi wird von den Hindu so genannt und Urdu von den Muslimen. Urdu ist das türkische Wort für Heer und Heereshaufen, also der Heereshaufen. Daher kamen ja die Moro, kamen ja ursprünglich also aus Südostasien, wenn Sie wollen, über Persien nach Indien. Sie sehen also, von Äquivalenz, von der ich sprach, ist eigentlich gar keine Rede. Denn wenn man hinter die Schrift schaut und hinter die Sprache, dann sind die Unterschiede so groß, dass man sie nicht zudecken kann. Die Frage ist, was macht ein Translator, wenn er sich dieser Sache bewusst werden sollte? Wir brauchen mal diesen Konjunktiv, denn ich weiß nicht, ob das normalerweise der Fall ist. Ich weiß auch nicht, ob es der Fall sein muss. Denn man übersetzt halt, wenn man nicht schon Wörter übersetzt, dann übersetzt man halt ganze Sprache, ganze sechs Sätze, von mir aus auch Bücher. Aber man braucht sich um diese Dinge nicht zu kümmern, denn man kann es ja praktisch nicht verhindern, ja, dass andere Konnotationen auftreten. Und ich weiß nicht, ob es dafür in der Translation eine Lösung geben kann. Das war das Problem, das ich Ihnen zunächst einmal sozusagen vorerzählen wollte. Wir können natürlich auch hier noch etwas weitergehen und weiterfragen. Die Hindi-Schrift, also die dritte Zeile, die heißt in Indien, also auf Hindi, Devanagari. Devanagari, wörtlich die göttliche Schrift der Stadt oder Städte. Das heißt also, es ist ursprünglich, weil ich Ihnen sagte, die altindischen Mythen und so weiter sind darin aufgeschrieben und eben, es ist die Schrift der gebildeten Hindu-Städte. Dieses Wort Dev aber hat ein Problem, das ich Ihnen doch auch noch einmal vorzeigen oder vorführen möchte. Ich sagte vorhin auf Deutsch, diese Übersetzung werden Sie überall finden, die göttliche Schrift der Städte oder Städteschrift. Dev, davon gibt es im Hinduismus aber Tausende, wenn nicht Millionen. Und alle Leute sagen, das sind unsere Götter. Das haben sie von den Briten so gelernt, das heißt God und God auf Englisch. Wenn man aber das Wort Dev als solches einmal untersucht, dann finde ich jedenfalls, dass es sich gar nicht um Götter im europäischen, vielleicht christlichen Sinne handeln kann. Denn das sind Gestalten, die zwar Millionen von Jahren leben können in der Mythologie, aber die irgendwann entstehen, sozusagen geboren werden, mit dem kleinen Ton auf dem Verben, also passiv, und auch wieder vergehe, aufhöre. Das gehört wohl nicht zu unserem Gottesbegriff. Es gibt nämlich im Hinduismus darüber sozusagen auch einen Begriff, der dem christlichen Gottesbegriff eigentlich sehr nahe kommt. Und der heißt dort Brahma. Sie kennen die Brahmanen, die Priester des Brahma. Ja? Brahma ist also ein Wesen der Mythologie, das weder Anfang noch Ende hat. Das stimmt doch recht gut zu dem christlichen Gott, wenn ich das recht sehe. Ursprünglich dürfte es ein neutrales Wesen gewesen sein, also das Brahman, dieses Wesen. Aber dieser Gott nun, heute wird er wohl öfter als das Neutrum gebraucht, ist eben der, der die Welt schöpft und damit auch all die Dev, die es darin gibt. Meinen Sie nicht, dass man Dev übersetzen könnte als Engel? Denn das wären die Boten Gottes, die das ausrichten müssen, was er befiehlt. Und die sind geschaffen worden, ja? Dass sie dann auf ewig bleiben. Das liegt ja daran, dass sie im Himmel sind. Aber das hat mit ihrem eigentlichen Leben ja so wenig zu tun, wie der Mensch auch, der ja dann auch in den Himmel kommt und dann dort ewig existieren soll. Wenn also zum Beispiel die ersten Missionare, die im Ende des 15. Jahrhunderts, im 16. Jahrhundert, dann nach Indien kamen, aus Europa, zunächst portugiesische, später dann andere, vor allen Dingen britische. Wenn diese Missionare sich etwas um die einheimische Religion gekümmert hätten, das war schwierig, denn die Inder reden nicht gern darüber, also jedenfalls nicht die diese Religion verwalten, ja, die Brahmanen und so weiter. Für die ist Religion etwas, was nicht ausposaunt werden soll. Aber wenn man sich um sie gekümmert hätte, wenn man sie zugehört hätte, was meinen Sie, was entstanden wäre? Dann hätte doch ein Missionar sagen müssen, ach Gott, die haben einen Gott und ganz viele Engel, genau wie bei uns. Dann braucht man sie doch eigentlich gar nicht zu bekehren. Ne? Denn wenn man hinschaut, richtig hinschaut, dann kann man auch nicht sagen, dass die Dev angebetet werden. Abgesehen davon, dass das sowieso ein Wort ist, das nur im Deutschen eine bestimmte Konnotation hat. Denn Adorar und so weiter, das gibt es in den romanischen Sprachen auch als Verehren einfach. Und das tun die Inder mit ihren Dev. Sie werden verehrt. Im Tempel. Natürlich, warum nicht? Werden unsere Engel ja auch. Und die Tempel bei uns werden ja auch sogar nach Engeln benannt. Also, St. Michael. Sie sehen, Grenzen ausloten ist etwas, was gar nicht so einfach ist, wenn man etwa die Sprache etwas zurücknimmt und das, was hinter der Sprache liegt, oder wenn Sie wollen, was vor der Sprache liegt, käme auch dasselbe heraus, stärker in Betracht zieht. Das, was ich Kultur nenne, das ist egal, das ist ein Wort, Sie können da irgendetwas anderes dafür sagen, ich habe das also von Heinz Göring übernommen hier in Gambersheim in diesem Sinne des Verhaltens, des Repertoires von Verhaltensregeln und dazu gehört ja eben auch die Art, wie wir sprechen und wahrscheinlich auch, wie wir dann denken. Denn die Sprache, das müssen wir ja schon zugestehen, wird schon unser Denken beeinflussen und unser Denken, unser Tun, unser Verhalten. Also ist da doch ein Weg. Aber irgendwo ist eine Grenze, weil ich Ihnen sagte am Anfang, eine Grenze, die trotz aller Unterschiede der Sprachen doch wiederum sozusagen unwirksam ist. Gut. Auf diesem Hintergrund nun weiß ich nicht genau, wie wir Sprache und dann Übersetzung von Sprachen weiterhin einordnen sollten in unser Leben oder als Beruf zum Beispiel. Müssen wir darauf achten, dass Konnotationen da sind, in dem Falle, wo sie so eklatant sind, wie zum Beispiel bei der Schrift, da müssen wir sie beachten. Ja? Denn ein Hindu würde sehr aufgewacht sein, wenn man ihn zwingen würde, die arabische Schrift zu verwenden, und heute zumindest. Ja. Es gab mal bis etwa in den Anfang der 40er Jahre oder Mitte der 40er Jahre hinein, da gab es Schriftsteller, die beides verwendeten. Es wäre auch interessant, glaube ich, dieser Sache nachzugehen. Wenn man einmal anfängt zu denken, dann fallen einem immer wieder neue Probleme ein, die damit zusammenhängen. Nur noch eines. Ich sagte Ihnen, die Hindi-Schrift ist eine minutiöse Schrift, die die Vokale genau andeutet. Viel besser als die A-E-I-O-U-Buchstaben im lateinischen Alphabet. Die arabische Schrift schreibt ja im Prinzip gar keine Vokale, aber einige bestimmte Vokale, Langvokale zum Beispiel, werden durch einen Konsonanten dargestellt.
Aber wenn wir irgendwo, ja, hier in dem zweiten Wort von rechts, das klingt da
mit den beiden Punkten runter, eigentlich ein, ja, das dann eben als E Zeichen wie mehr. Das ist wichtig für die Poesie. Poetische, also Lieder, Gedichte oder Lieder, wie Sie wollen, das kann man nicht gut unterscheiden, werden vorgetragen. Dabei kann der Vorträger, entweder der Autor selbst oder ein anderer, kann in einer gewissen Weise auch modifizieren, kann bestimmte Dinge anders aussprechen, zum Beispiel Vokale, weil sie nicht festgelegt sind in der Schrift, ja? Häufig auch nicht in der Sprache. Wenn Sie aber diese Texte jetzt auf Hindi schreiben würden, dann würde jeder Vokal genau festgelegt. Das ist passiert zum Beispiel in Indien mit einer Sprache, die auf dem Grenzgebiet von Pakistan und Indien existiert, das Sindhi, das war Indus, gehört dazu, das Sindhi, das im Wesentlichen von Muslimen gesprochen wird und in Lateinisch, in arabischer Schrift zum Teil aufgeschrieben wurde, vor allen Dingen eben die zum Beispiel Al-Latif im 18. Jahrhundert schrieb seine Gedichte in arabischer Schrift. Und die Inder haben es fertiggebracht, jetzt, nachdem also Pakistan abgetrennt war, das Sindhi mit dieser Devanagari-Schrift zu schreiben. Das heißt, jetzt liegen die Gedichte bis in den Vokal hinein fest. Das ist eine Reduktion. Sie alle kennen, glaube ich, ein Beispiel, das ganz interessant ist. Wir kennen ja alle den Schriftsteller, wie sollen Sie ihn aussprechen? Schreibt du das nicht so?
Glaube ich, ja.
Rushdie oder Rushdie? Ja, das kannst du machen, wie Sie wollen. Ne? Denn im Urdu-Vokabular ist diese Aussprache nicht festgelegt, U oder A. Sie können beides verwenden. Denn normal ist zwar das U, Rushd, das heißt, der Gerechtfertigte oder der Gerechte oder sowas, ja, also wie nennt man den, ein Mann, der rechtfertig ist, rechtschaffend vielleicht, ja, der Rechtschaffende. Also jedenfalls ist das ist ein ganz geläufiger Name auch, wie Sie sehen. Und Rushd und das I da hinten dran ist dann eigentlich eine Adjektivendung. Also der Rechtschaffende sozusagen. Er selber, glaube ich, spricht sich meistens Rushdie, weil die Engländer das gemacht haben, nicht? Und die USA-Leute, ist ja in England bekannt geworden. Und da würde man ein solches U dann als A sprechen. Aber Sie sehen auch hier eine Varianz, wie möglich ist, wie normal ist und wie kann man das jetzt weitergeben in einer anderen Umschrift, in einer lateinischen Umschrift. Man müsste ihn selbst fragen, sozusagen, wie er es denn lieber hätte. Denn festgelegt ist es nicht. Gut. Sind Sie nicht zu müde durch mein Geschwätz, dann wollte ich noch etwas anfügen, das nur eigentlich im Sinne indirekt damit zusammenhängt, das aber, glaube ich, uns noch einmal auf die Frage der Grenzen führt. Ich weiß nicht, ob Sie sich einmal überlegt haben, was eigentlich geschieht, wenn jemand etwas sagt, was rein physikalisch alles geschieht. Von dem Gedanken im Kopf, von dem wir nicht wissen, woher er kommt, vielleicht, ja, manchmal, man hat einen plötzlichen Einfall, sagt man, bis zu dem Augenblick, wo man diesen Gedanken dann jemandem mitteilt, also sagt, ich habe doch da gestern eine Schlange gesehen. Da müssten Sie mit mindestens 5 Übersetzungen oder Translationen rechnen, bis dieser Satz draußen ist. Von dem Gedanken müsste er zunächst einmal versprachlicht werden. Das ist schon eine Änderung des Gedankens, ohne Zweifel. Diese Versprachlichung müsste nun merkbar werden draußen. Das heißt, sie müsste umgewandelt werden in Luftwellen. Ne? Mehr ist es ja nicht. Und dazu müssen Sie eine ganze Menge von Muskeln in Tätigkeit setzen in Ihrem sogenannten Mund-, Nasen- und Rachenraum und bis Sie die richtigen Wellen dort produzieren. Das nennt man ja dann Sprechen lernen. Ne? Diese Wellen strömen nach außen, wenn Sie sie richtig, also mit der richtigen Stärke herstellen. Und schwimmen dann sozusagen weiter, bis sie irgendjemandes Ohr treffen. Und da passiert das Gleiche noch einmal umgekehrt. Diese Wellen werden dann in Energie und so weiter und zum Teil chemisch umgewandelt, bis sie ins Gehirn kommen und bis dann irgendwann der Gedanke auftaucht, ach, er hat etwas gesagt, nämlich, dass er eine Schlange getroffen hat. Wenn man Glück hat. Das, was man dabei normalerweise nicht bedenkt, dass die wichtigste Translation in diesem ganzen Programm die ist, dass aus einem Gedanken Luftwellen entstehen. Das heißt, es geht aus Ihrem Munde kein Ton heraus. Ja, das muss man sich merken. Sondern es gehen, ja, es geht die Atemluft aus. Die haben Sie irgendwie manipuliert. Und ins Ohr hinein geht kein Ton, sondern eben diese, der Reiz dieser Welle und eben nur im Kopf wird das wieder umgewandelt in das, was wir Ton nennen. Oder, ja, also dann Sprache eben, Sprachtöne und so weiter. Aber, dass manche Leute, die meine Vorlesung gehört haben, die haben das ja schon längst gewusst, das weiß man sowieso schon. Zwei Köpfe kommen nie zusammen. Ja? Also was der eine denkt und dann sozusagen zur Luft macht und der andere aufnimmt in seinem Kopf, das sind zwei Dinge, die nie genau miteinander verglichen werden können auf ihrem Wege. Denn es gibt dazwischen keinen Zusammenhang. Jedenfalls keinen nachweisbaren Zusammenhang. Denn wie Sie Ihre Luftwellen produzieren, das haben Sie selbst gelernt. Und wie Sie oder er die dann auf der anderen Seite umsetzt in etwas, das hat Sie oder er auf seine, auf Ihre oder seine Weise gelernt. Das ist also etwas ganz anderes. Und das müssen wir uns klar machen. Das heißt, wenn ich von Äquivalenz am Anfang gesprochen habe, dann kann es sie im Grunde genommen überhaupt nicht geben. Es kann nur geben einen Versuch, vielleicht reagiert der andere, das kann man ja dann sehen zum Beispiel, so wie ich es möchte. Aber bitte, auch das sehen Sie nicht direkt. Jetzt wird es ganz kompliziert. Denn erstens, Sie sehen überhaupt nichts. Sondern es wird etwas von Ihnen gesehen. Das muss man auch einmal betonen, denn was hier, das war die neue, neueste Mikrophysik und das wussten die Leute in der Antike. Und zwischendurch haben wir das 2500 Jahre vergessen. Es geht nämlich, wie Sie wissen, von einem Gegenstand, zum Beispiel von Ihnen, Photonen aus, die treffen, wenn ich in die richtige Richtung, wenn ich meinen Kopf in die richtige Richtung drehe, dann mein Auge, das wird dadurch gereizt und dann sage ich, aha, Frau Müller. Das heißt, ich sehe nicht Frau Müller, sondern ich sehe umgewandelte Photonen, die von ihr ausgehen, und darüber hat sie überhaupt keine Macht über die Photonen. Die gehen aus, ob sie will oder nicht, und so wie sie will und nicht anders. Das heißt wiederum, sie stehen eigentlich Mutterseelen alleine in dieser Welt, wenn sie es genau nehmen. Und ich hoffe, Sie nehmen das als Glück. Denn Sie können nie mit jemandem schreiben. Sie treffen ihn ja gar nicht. Sie können nicht schreiben mit ihm. Sie können nur mit dem Bild streiten, dass Sie sich von jemandem machen. Und das kann er ja nicht. Das können Sie zum Beispiel bei Ehen erleben, dass man sich da manchmal nicht so recht das nicht so richtig feststellen kann. Ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, weil es zu einem Dritten führt. Nämlich zu der Frage, was bin ich als Translator eigentlich, wenn ich jetzt etwas übersetze. Denn dieser Prozess, den ich ganz kurz geschildert habe, ich habe Ihnen da so ein Handout gegeben, da können Sie das in Stichworten nachlesen, ist aber auch nicht vollständig. Für den Translator ist das ja nun noch einmal eine absolute Verdoppelung bzw. Vervierfachung dessen. Wenn jemand schreibt etwas, der Translator, der liest das auch gar nicht. Das werde ich Ihnen auch noch ganz kurz sagen. Habe ich noch so gesagt? Translator nimmt das irgendwie wahr, denkt, er hat etwas gelesen. Man nimmt das um, wie wissen wir nicht, aber wahrscheinlich ist das schon im Kopf irgendwie möglich. Und dann geht das dann weiter. Also diese Komplikation findet mehrfach statt. Ich sagte, man liest nicht, das ist das wie vorhin beim Sehen und beim Hören. Was Sie vor sich haben, da ist nichts anderes als Papier, das nicht weiter brauchbar ist, weil es Schmutz ist, da sind Flecken drauf, Tintenkleckse oder so etwas ähnliches. Und dass Sie jetzt behaupten, dass Sie das lesen können, das ist ja nur geschehen dadurch, weil Sie Ihren Lehrern und Eltern glauben, dass man es lesen kann, dass da Buchstaben sind. Hätten sich verweigern können und sagen können, nein, das sind keine Buchstaben, das sind zwar hübsche Kringel, aber mehr nicht. Gut, sie lernen das von anderen und glauben das auch, und dann geht der Prozess also weiter bis dahin, wo sie sagen, ach, das und das meinst du, und der andere dann sagt, nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Also das ist eine Frage, wo ist die Verantwortung, wenn jemand spricht, wenn jemand behauptet, zuzuhören, wenn ein Übersetzer sagt, oder ein Dolmetscher sagt, er dolmetscht, er übersetzt. Beweisbar ist wiederum nichts, sondern es sind ganz getrennte, im Prinzip ganz getrennte Vorgänge da, und am Ende, der Übersetzer könnte gut sagen, ja, ich habe etwas anderes daraus gelesen, das habe ich ja gemacht. Das sind ja, das war ja eben das Papier und das sah gar nicht so schön aus, aber ich habe was daraus gemacht. So ungefähr. Verantwortung, darauf will ich hinaus. Verantwortung, die man übernimmt, und wie kann man sie eigentlich vertreten, diese Verantwortung, wenn es keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt gibt. Die einzige Lösung, die ich mir denken könnte, wäre vielleicht folgende. Wir werden ja nun alle in irgendeiner Gemeinschaft oder Gesellschaft erzogen. Ja? Nie allein, das geht gar nicht. Ne? Ein Baby kann nicht allein leben. Das braucht eine Umgebung, wenn es die Eltern nicht sind, dann das Pflegeheim oder irgendetwas. Aber jedenfalls, man wird erzogen und man muss sich am Ende dann mit den anderen Menschen irgendwie zusammenraufen. Man muss sich anpassen gegenseitig. Das kennen Sie ja. Ne? Hier zum Beispiel, da gibt es da bestimmte Regeln. Zum Beispiel, Sie dürfen jetzt nicht laut reden, solange ich rede. Sie müssen still sitzen dort, möglichst auch nicht drüber hinschauen, damit ich denke, Sie passen auf und so weiter. Alles das sind Regeln, die haben Sie gelernt und die befolgen Sie und dann geht das ja auch einigermaßen. Ja? Das kommt nicht jedes Mal zu einem großen Krach oder so etwas. Man sagt sich einfach ja. Also diese Regeln, dieses Repertoire von Regeln, die so komplex sind, so kompliziert und so groß, so infinit oder indefinit viele, dass wir sie gar nicht bestimmen können, gar nicht aufzählen können und meistens auch gar nicht genau wissen, wie das vor sich geht, die erlauben uns zu glauben, anzunehmen, dass wir uns einigermaßen verständigen können. Ja? Wie schwer das sein kann, das können Sie an ganz kleinen Dingen erkennen. Ich weiß, dass meine Kollegin Snell Hornby, die in Merida jetzt in Wien war, als Britin zum Beispiel ihr Leben lang fuchsteufelswild wurde, wenn ein Österreicher in Wien, und die sind ja besonders höflich, lächelnd auf sie zukam und sagte: Grüß Gott, Frau Professor. Der hat mich nicht vorher zu grüßen, ich habe das Zeichen zu geben, dass er mich grüßen darf. So, das war britische Regel. Es ist wirklich so, die Dame grüßt, also gibt zu erkennen, dass sie gegrüßt werden will, indem sie selbst grüßt oder etwas Ähnliches. Ne? Wenn es hier umgekehrt ist, ja? Also dieser Spießer, der hat ja wieder nicht gegrüßt, wenn sie an ihr vorbeigehen, weil sie gewartet haben, dass sie ein Zeichen gab und sie haben es nicht bemerkt. Ne? Und es wurde nicht gegeben. Sie sehen, bei so Kleinigkeiten fangen Kriege an. Ne? Also Verantwortung für das ganze Verhalten. Finden Sie nicht, dass das Leben eigentlich viel zu schwer ist? Oder ist es so, dass gerade das die Sache interessant macht? Dass man vielleicht doch noch ein paar Tage weiter im Leben bleiben möchte. Dankeschön.